Ich möchte euch einen Auszug aus einem Artikel vorlesen, der in der Zeitschrift Psychology Today, also eine Fachzeitschrift für Psychologie, erschienen ist. Und der Titel des Artikels war Die Angst, die Kontrolle zu verlieren. Eine der häufigsten Ängsten, die Menschen haben, ist die Kontrolle zu verlieren. Es ist die Angst, dass etwas Schreckliches passieren wird, wenn man nicht den Ausgang zukünftiger Ereignisse kontrollieren kann. Menschen, die chronisch an so einer Kontrollverlustangst leiden, halten sich ständig in einem erhöhten Stresszustand mit nur kurzen, unbefriedigenden Unterbrechungen zwischen den Angstattacken. Der Kern des Problems ist die Forderung nach Gewissheit in einer Welt, die immer vorläufig und ungewiss ist. Es ist genau diese unrealistische Forderung, welche die Angst hervorruft. Man denkt, dass man die Zukunft exakt vorhersagen und managen muss, statt sie nur wahrscheinlich und unsicher im Griff zu haben. Menschen mit Kontrollverlustangst sind also Perfektionisten. Sie verlangen nach perfekter Gewissheit oder fast perfekter Gewissheit, und wenn sie diese nicht erhalten, machen sie sich darüber Sorgen und grübeln darüber nach. Dies ist eine Formel für eine Achterbahnfahrt, die niemals endet, bis man stirbt. Also, schreibt der Autor weiter, ist der Schlüssel, seine Kontrollverlustangst zu kontrollieren, seine Forderung nach Gewissheit oder Sicherheit loszulassen, seinen unrealistischen Perfektionismus in Bezug auf die Realität aufzugeben. Wenn man den Ausgang nicht kontrollieren muss, wenn man nicht erwartet, mit Gewissheit das von Natur aus Ungewisse vorherzusagen, wenn man nicht erwartet, einen Widerspruch zu lösen, dann ist man frei, sich zu entspannen. Fand ich interessant, diesen Artikel. Und ich denke, es betrifft uns alle. So je nach Persönlichkeit, den einen etwas mehr, den anderen etwas weniger. Aber es betrifft uns wahrscheinlich alle. Im Herzen sind wir alle Perfektionisten ein Stück weit. Wir sehnen uns nach Gewissheit. Wir sehnen uns nach perfekter Gewissheit eigentlich. Wir sehnen uns nach perfekter Sicherheit. Wie wir letztes Mal besprochen haben, ein Atheist muss einfach sich damit abfinden, dass seine Empfindungen nicht kompatibel mit der Realität sind. Diese Empfindungen sind einfach ein schlechter, sadistischer Witz der Evolution. Das Leben ist eine Riesenenttäuschung. Aber als bibelgläubige Menschen wissen wir, dass unsere Sehnsucht nach dem Perfekten und nach dem Vollkommenen keine Illusion ist. Sondern diese Sehnsüchte sind da in unserem Herzen, weil es die Realität gibt. Es gibt das Perfekte. Nicht hier und jetzt in dieser Welt, aber in Gott und in seiner Welt. Und wir werden bald dort sein, wie wir letztes Mal besprochen haben. Wir Christen wissen zwar auch, dass wir keine Perfektion haben werden in dieser Welt und dass wir nicht alles unter Kontrolle haben. Das ist sogar eine sehr wichtige Erkenntnis. Und manche leben an diesem Punkt völlig realitätsfremd, völliger Selbstüberschätzung. Aber was den Unterschied macht, wir kennen den, der alles unter seiner Kontrolle hat. Und das macht wirklich den Unterschied aus. Und er liebt uns. Und er ist für uns. Und er meint es gut mit uns. Und er hat die perfekte Herrlichkeit für uns bereitet. Also Angst, die Kontrolle zu verlieren. Dazu kann man sagen, erstens, ich brauche keine Angst haben, was zu verlieren, was ich gar nicht habe. Es ist wichtig, verbunden mit dem zu sein, der die Kontrolle hat. Und dann zweitens ist auch wichtig für uns Christen, Gott lädt uns eigentlich ein, die Kontrolle abzugeben. Und ich hoffe, dass niemand von uns so ein total krankhafter Control-Freak ist. Aber ich glaube, ich kann für uns alle sprechen, wenn ich sage, wir mögen es nicht, wenn wir nicht die Kontrolle haben. Geht es euch auch so? Ich zum Beispiel hasse Vollnarkosen. Wenn ich nicht mitkriege, was mit mir gemacht wird. Also ich ertrage das Bohren von dem Bohrer beim Zahnarzt oder selbst als sie hier mein Bein 3 Stunden lang operiert haben und da rumgebohrt haben und rumgeschnipselt haben. Ich ertrage lieber das, als weg zu sein. Ich meine, wirklich Kontrolle hatte ich ja auch nicht. Ne? Die haben mir irgendwelche Drogen gegeben, dass ich halt benebelt war und ich meine, hätte auch keinen Unterschied gemacht. Hat nichts verändert. Die haben sowieso gemacht, was sie für gut hielten. Und es war nicht schlecht. Ich denke, sie haben es ganz gut gemacht. Aber wir mögen es nicht, die Kontrolle abzugeben. Das biblische Wort dafür ist das Wort Unterordnung. Ach. Die Bibel spricht viel davon, oder? Unterordnung von Kindern und ihre Eltern, von Frauen und ihre Ehemänner, von Angestellten unter ihre Chefs, von Gemeinde unter die Leitung, wir alle unter die Regierung und vor allem unter Gott. Aber selbst das fällt uns manchmal schwer, oder? Wir vertrauen lieber auf uns selbst, als auf andere zu vertrauen oder selbst Gott zu vertrauen. Und ich meine, das ist natürlich Schwachsinn, weil Gott viel vertrauenswürdiger ist als wir. Er liebt uns viel mehr, als wir uns selbst lieben sogar oder uns irgendwer anderer liebt. Und er weiß viel besser, was gut für uns ist, als wir selbst. Aber es fällt uns schwer, Kontrolle abzugeben. Kontrolle und Kontrollverlust, Vertrauen und Hingabe, Angst loszulassen, zu vertrauen, unterzuordnen, sich hinzugeben. Das sind alles Dinge, die wir in unserer heutigen Bibelstelle sehen. Wir werden zuerst den sehen, der alles unter seiner Kontrolle hat. Obwohl es menschlich gesehen, ohne geistliche Brille gesehen, in dieser Situation vielleicht auf den ersten Blick so ausgesehen hat, als wäre es nicht so. Und dann werden wir zweitens auch einen seiner Freunde sehen, guter Bekannter, den Simon Petrus, der so seine Probleme damit hatte, seine Vorstellungen aufzugeben, seine Kontrolle loszulassen und zu vertrauen. Und der Petrus musste an dem Punkt eine sehr demütigende Erfahrung machen, wahrscheinlich die demütigendste Erfahrung seines Lebens. Aber es ist gut. Jesus wollte einen Leiter aus ihm machen. Und ich habe mal von der Missionskonferenz, wo wir vor ein paar Wochen waren, einen Satz aufgeschrieben, der da gefallen ist, nämlich ein Leiter muss gebrochen sein. Von diesem Stolz, von diesem Eigenwillen, von dieser Selbstgenügsamkeit. Und so alles, was uns demütig macht, ist eigentlich gut. Und was uns demütig hält, ist gut. Selbst wenn es manchmal nicht angenehm ist. Also lass uns diese Begebenheit ansehen. Eine wirklich angsteinflößende Erfahrung für die Jünger Jesu. Totaler Kontrollverlust für sie. Die Dinge laufen hier überhaupt nicht so, wie sie sich's vorgestellt haben. Aber lasst uns zuerst mal beobachten, wer die Kontrolle hat. Johannes 18, Vers 1. Als Jesus dies gesagt hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus aus der Stadt, über den Bach Kidron, wo ein Garten war, in den er hineinging, er und seine Jünger. Also sie gingen raus aus der Stadt, durch ein Tor, im Osten der Stadt, auf der Seite, wo der Tempel ist, gingen hinaus durch das Kidrontal, so ein kleines Tal, da war ein Bach in der Trockenzeit, oder in der Regenzeit war ein Bach, in der Trockenzeit war es ausgetrocknet. Und ihr wisst, es war die Zeit des Passers. Und der Historiker, der jüdische Historiker Josephus berichtet, dass an einem Passer zumindest über 250.000 Lämmer geschlachtet wurden im Tempel zu diesem Fest. Hey, da freut sich das Herz jedes Metzgers. Ich habe gelesen, der größte Schlachthof in Deutschland verarbeitet so ungefähr 25.000 Schweine pro Tag. unglaubliche Zahl, 250.000 Lämmer. Viel Blut. Und dieses Blut wurde von dem Tempelbezirk heraus abgeleitet in dieses Kidrontal hinunter. Und dieser Bach oder dieser Bachlauf, der war rot vom Blut und schwarz. Kidron bedeutet übersetzt übrigens so viel wie der trübe Bach. Und ihr könnt euch vorstellen, dass in dieser Zeit um das Fest es dort gerochen hat wie in einem Schlachthof. Und könnt ihr euch vorstellen, wie krass das für Jesus war, diesen Kidronbach oder dieses Tal zu überqueren, wo unten das Blut floss? Er, das Lamm Gottes, auf den all diese Passerlämmer, all diese Opfer hinweisen. Als er da auf dem Weg war, um selbst geopfert zu werden. An dem Passafest, ja, war die Erfüllung dieses Bildes. Und wir sehen hier, dass Jesus die Kontrolle hatte über das Timing. Er hatte die Zeit unter seiner Kontrolle. Jesus hatte oft gesagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen, aber in Johannes 12, vor dem Fest, hat Jesus gesagt, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werden muss. Und dann beim Abendmahl hat Jesus Judas, der ihn verraten wird, identifiziert als Verräter und er hat ihn losgeschickt, hat gesagt, das, was du tun willst, das tue ich schnell. Die jüdischen Leiter, die haben vorher gesagt, hey, lasst uns Jesus nicht vor dem Fest festnehmen, damit nicht ein Aufruhr unter dem Volk entsteht. Sie haben gesagt, nee, nee, nicht an dem Fest. Jesus hat gesagt, ja, an dem Fest. Das Lamm Gottes muss an dem Passa geopfert werden, um das Bild zu erfüllen. So hat Gott das Drehbuch geschrieben, so muss es geschehen. Und Jesus hatte es unter seiner Kontrolle. Vielleicht hatten Judas und die Hohepriester, die jüdischen Leiter, so diesen Eindruck oder das Gefühl, hey, sie üben die Kontrolle aus, sie haben Jesus in ihrer Hand. Aber das war nicht so. Gott hatte die vollständige Kontrolle über diese Situation und er hat den Zeitpunkt kontrolliert. Er hat auch den Ort oder die Orte kontrolliert. Also die Jünger gingen mit Jesus hinaus, gegenüber auf den Hügel, gegenüber von dem Tempelberg, auf der anderen Seite des Kidronbaches. Dieser Hügel heißt Ölberg. In diesem Hügel oder auf diesem Hügel waren private Gärten und einer von diesen Gärten hieß Gethsemane. Heißt übersetzt so viel wie Ölkelter oder Ölpresse. Das war ein Garten, wo Ölbäume, wir können sagen eine Ölbaumplantage, die gepflanzt waren und wo Olivenpressen waren. Wo diese Oliven zerquetscht wurden, zerpresst wurden, um Öl zu gewinnen. Und ich habe euch ein paar Folien mitgebracht, dass ihr sehen könnt, wie das aussieht oder ungefähr ausgesehen hat. Ihr wisst, die heutige Altstadt Jerusalems wurde viel später gebaut, aber so ungefähr. Hier ist ein Blick, das mittlere Bild, ein Blick vom Ölberg hinüber zum Tempelberg und der Stadtmauer. Also von der Seite sind sie hinausgegangen aus Jerusalem durch dieses kleine Tal und auf diesen Hügel auf die andere Seite. Und ganz unten habt ihr ein Bild, genau das Umgekehrte, nämlich vom Tempelberg hinüber durch das Tal auf den Ölberg. Und da, wo ihr diese Kirche stehen seht, da war traditionell zumindest der Garten Gethsemane. Nächste Folie. Da habt ihr ein Bild davon. Das untere Bild ist es, da sehen wir Ölbäume, Olivenbäume. Manche von denen sind sehr alt, manche von diesen Bäumen waren vielleicht Zeugen von dem, was sich zugetragen hat in diesem Garten vor 2000 Jahren. Letzten Bild habe ich noch ein Bild von der Olivenpresse. Diese Olivenpresse hatte ein PS. ES, ein Esel, eine Eselstärke. Es gab da unterschiedliche Ausführungen. Manchmal wurden die gepresst durch Steine, die an Holzbalken gehängt wurden. Aber so sah das aus. Und Jesus ging in diesen Garten der Ölkelter, Ölpresse heißt, und das hat gepasst. Denn dort in Gethsemane sehen wir seinen Kampf um das Kreuz. Dieser Garten Gethsemane war der Ort der Entscheidung. Das war der Ort, an dem Jesus physisch und auch psychisch aufs Äußerste gepresst war, sozusagen. Er war betrübt bis zum Tod, er hat Blut geschwitzt, ein unheimlicher geistlicher Kampf. Wir können uns sicher sein, der Teufel hat alles aufgeboten, was er hatte. Also, Jesus hat den Zeitpunkt unter Kontrolle gehabt, er hat den Ort unter Kontrolle gehabt. Und drittens, und an dem Punkt kannst du den Overhead wieder ausmachen, danke Anne. Drittens hatte Jesus auch alles, was in dem Garten passiert ist, unter seiner Kontrolle. Die Umstände, die beteiligten Personen, alles. Das, was den Jüngern so außer Kontrolle vorkam, das war überhaupt nicht zufällig, sondern Jesus hatte das alles im Griff. Lass uns weiterlesen in Vers 2. Aber auch Judas, der ein Überlieferter, wusste den Ort, weil Jesus dort oft mit seinen Jüngern zusammen war. Hat sich da gern zurückgezogen. Als nun Judas die Schar bezeichnet eine Kohorte, eigentlich wörtlich, Kohorte von römischen Soldaten, sind römische Soldaten, eine Kohorte hatte normalerweise 600 Mann, also je nach Ausleger waren da so zwischen 200 und 600 römische Soldaten unterwegs mit Judas, die hatten wahrscheinlich nicht alle gleichzeitig Dienst. Aber als Judas die Schar und von den hohen Priestern und Pharisäern Diener genommen hatte, also zusätzlich noch die jüdische Tempelwache, kommt er dahin mit Leuchten und Fackeln und Waffen. Stellt euch das vor, hunderte Soldaten, völlig überdimensioniert, um 12 Jünger festzunehmen, 12 Leute festzunehmen. Aber erinnert euch, die jüdischen Leiter haben gesagt, hey, lasst uns das an dem Fest tun, damit nicht ein Aufruhr unter dem Volk entsteht. Wahrscheinlich haben sie dem Pilatus erzählt, hey, da gibt es einen Rebellen gegen Rom, den müssen wir festnehmen und das könnte eine größere Sache werden. Also die haben ganz offensichtlich Widerstand erwartet und sie kommen da bis an die Zähne bewaffnet in diesen Garten. Und der Evangelist Johannes, der ergänzt eigentlich das, was in den synoptischen Evangelien, also in den anderen drei Evangelien überliefert war. Er lässt hier die Beschreibung von dem ganzen geistigen Kampf Jesu im Gebet aus und den Schlaf der Jünger in ihrem Fall und er greift die Geschichte da auf, wo die Soldaten in den Garten kommen. Und versetzt euch mal in die Situation der Jünger. Die haben gerade gepennt, apostolisches Gebetstreffen. Die haben gepennt und dann werden sie aufgeweckt von diesem Stampfen und Klirren, diesem Geräusch, was hunderte Soldaten gemacht haben. Klonk, 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 klonk. Und als sie eingeschlafen sind, da war es dunkel und jetzt war es hell. Hunderte Fackeln um sie herum. Sie waren umzingelt, die Waffen waren auf sie gerichtet, sie wachen auf und sie schauen in die grimmigen Gesichter von römischen Elitesoldaten. Das waren Kampfmaschinen, die waren bekannt dafür, nicht lange rumzufackeln. Versetzt euch in die Jünger, was denkst du in der Situation? Oh, Pupu. Jetzt ist alles aus. Jetzt ist alles völlig außer Kontrolle. Mama. Aber es war nicht die Realität. Es war nur die Oberfläche. Ja, die Umstände waren völlig außerhalb ihrer Kontrolle. Und hey, das ist gut, wenn wir uns unserer Schwachheit bewusst sind und unserer Unzulänglichkeit ohne Gott. Aber absolut alles war unter seiner Kontrolle. Und erinnert euch daran, dass wir unter Gottes Schutz sind, wenn wir mit Gott sind. Mit Gott sind wir immer in der Überzahl. Sind wir immer auf der Siegerseite, egal was. Selbst in Verfolgungen und schwierigen Situationen sind wir mehr als Überwinder durch ihn, der uns geliebt hat, sagt uns der Paulus. Und es wird nichts passieren, was Gott nicht zulässt, zu unserem Besten. Denkt an Römer 8,28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und ich denke an den Hans-Peter Reuer, der vor ein paar Wochen, vor einiger Zeit gestorben ist, nicht so lang her. Leider vom Tauernhof in Österreich, in Schladming. Und er hat viel Extremsport und diese Dinge gemacht und er hat immer wieder gesagt, mir wird nichts passieren, wenn meine Zeit noch nicht gekommen ist. Und ich meine, wenn die Zeit gekommen ist, wenn der Herr mich heimruft, dann kann auch das nichts aufhalten. Und er hat in dieser Sicherheit, in dieser Zuversicht gelebt, war ein Vorbild für viele. Aber seht hier, Jesus hat die Kontrolle. Auch die Umstände, auch die Personen. Seht hier, er ergreift die Initiative. Jesus läuft nicht weg, Jesus hat sich nicht versteckt vor den Soldaten. Vers 4. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen würde, er wusste, er kannte die Zukunft. Er ging hinaus und sprach zu ihnen, wen sucht ihr? Sie antworteten ihm, Jesus, den Nazaräer. Er spricht zu ihnen, ich bin's. Aber auch Judas, der ihn überlieferte, stand bei ihnen. Als er nun zu ihnen sagte, ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Klonk. Jesus offenbart ihnen hier die Realität, wer wirklich die Kontrolle hat. Er sagt, ich bin's. Ich bin der Ich Bin. Ich bin der Gott Israels. Und dieses Ich Bin hat dieselbe Stimme gesprochen, die das ganze Universum in Existenz gesprochen hat. Und die Stürme gestillt hat. Und die Dämonen ausgetrieben hat. Und die Kranken geheilt hat. Und die Toten auferweckt hat. Und auch in diesem Moment ist Autorität und Kraft ausgegangen von dieser Stimme und dieser Person. Und Jesus offenbart ihnen hier, wer wirklich das Sagen und wer wirklich die Kontrolle hat hier. Er sagt, ich bin's und diese hunderten Soldaten weichen zurück und fallen zu Boden. Warum tut Jesus das? Ich glaube, einerseits will er den Jüngern und auch uns zeigen, wer die Kontrolle hat in unseren unmöglichen Situationen, dass es nicht außer Kontrolle war. Und zweitens vor allem, um seine Jünger zu beschützen. Vers 7. Da fragten sie wieder und wahrscheinlich mit ein bisschen einem demütigeren Tonfall. Er fragte sie wieder erstmal, wen sucht ihr? Sie aber sprachen, Jesus, den Nazaräer. Jesus antwortete, ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen, damit das Wort erfüllt würde, das er sprach, von denen, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren. Ich bin mir sicher, normalerweise hätten die alle verhaftet, Jesus samt seinen Mittätern sozusagen, seinen Mitverschwörern. Aber Jesus sagt zu ihnen, hey, wessen Name steht auf dem Haftbefehl? Meiner, okay, hier bin ich. Aber lass diese gehen. Jesus gibt in dem Moment die Kommandos in diesem Garten. Er sagt, was dran ist. In Johannes 10 hatte Jesus gesagt, niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich gebe es, ich lasse es freiwillig von mir selbst. Es war kein erzwungenes Opfer, was Jesus da gebracht hat. Er hat sich freiwillig hingegeben für unsere Sünden. Jesus hat gesagt, ich habe Vollmacht, es zu lassen und ich habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Und in der Apostelgeschichte 2, Vers 23 steht, dass Jesus nach dem bestimmten Ratschluss und nach der Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist. Also Gott hat die Kontrolle, diese handelnden Menschen hier, das waren nur seine Statisten. Und Jesus war völlig seinem Vater hingegeben. Er hat gesagt, hier bin ich, aber lass diese gehen. Jesus hat die Kontrolle und er kümmert sich um die Seinen. Das gilt auch für uns. Psalm 23, ihr kennt es alle, oder möchtet ihr das Psalm 27 lesen? Passt perfekt für diese Stelle. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht, vor wem sollte ich erschrecken? Wenn Übeltäter mir nahen, mein Fleisch zu fressen, meine Bedränger und meine Feinde, so sind sie es, die straucheln und fallen. Das haben die Jünger wörtlich erlebt, da in dem Garten. Wenn sich ein Heer gegen mich lagert, so fürchtet sich mein Herz nicht. Wenn sich auch Krieg gegen mich erhebt, trotzdem bin ich vertrauensvoll. Und Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Vers 4 dort, und wenn ich auch wandere im Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Oh, in diesen tiefen Tälern, in diesen Wadis, da gab es im Sommer die grünsten Wiesen. Wichtigste Frage heute Morgen ist, wer ist dein Hirte? Wer ist dein Hirte? Ist Jesus dein Hirte? Dein Herr, dein Eigentümer, dein Leiter? Bist du abhängig von ihm? Bist du ihm hingegeben? Dann kannst du diesen Psalm für dich persönlich nehmen. Sind diese Verse eine Verheißung an dich? Jesus ist der Emmanuel, Gott mit uns. Und was immer dein Gethsemane ist, deine Gethsemane Situation gerade, er möchte dir sagen, ich habe alles unter meiner Kontrolle. Er will dein Hirte sein. Ist deine Entscheidung, ob du das willst. Aber die Tatsache ist, Jesus hat alles unter seiner Kontrolle. Und als Zweites werden wir jetzt einen Mann sehen, der eigentlich ein Jünger Jesu war, der sich ein Nachfolger Jesu genannt hat, aber dem es doch ein bisschen schwer fiel loszulassen. Der eigentlich nicht ganz so hingegeben war, wie er eigentlich sollte. Genau genommen war er sehr eigenwillig. Und er hatte so seine eigene Vorstellung, was zu tun sei. Und er wollte auf seine Art diese Situation lösen. Hat auf seine eigene Kraft, seine eigenen Ressourcen, seine eigenen Methoden vertraut. Ja, Petrus war ein starker Kerl. Einmal lesen wir, dass dieses Netz voll Fischen, was seine Freunde nicht gemeinsam reinziehen konnten, dass er es eigenhändig reingezogen hat. Ich gehe davon aus, dass der Petrus so ein 2 Meter Henker war, mit breiten Schultern, starker Mann, Draufgänger, mutig. Aber er war vielleicht gerade deswegen Jesus ungehorsam hier. Nicht im Gleichklang mit Gottes Plan. Vers 10. Simon Petrus nun, der ein Schwert hatte, zog es und schlug dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm das Ohr ab. Der Name des Knechtes aber war Malchus. Und wir können uns sicher sein, der wollte nicht sein Ohr operieren, sondern der wollte ihm den Schädel einhauen mit diesem Schwert. Aber Petrus war ein Fischer und kein Krieger und war vielleicht noch ein bisschen verschlafen. Hat nur das Ohr erwischt. Vers 11, da sprach Jesus zu Petrus, stecke dein Schwert in die Scheide, den Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich den nicht trinken? Soll ich nicht dem Vater hingegeben sein? Sollte ich widerspenstig sein gegen ihn? Jesus musste Petrus hier zurechtweisen. Und Jesus war perfekt fähig, sich selbst zu verteidigen und die Seinen zu verteidigen. Das hat er gerade bewiesen. Und ich meine, er hätte mit einem Wort alle Gegner einfach auslöschen können. In Matthäus 26, in der Parallelstelle, lesen wir, da spricht Jesus zu ihm, zu Petrus: Stecke dein Schwert wieder an seinen Ort, denn alle, die das Schwert nehmen, werden durch das Schwert umkommen. Oder meinst du, dass ich nicht meinen Vater bitten könnte und er mir jetzt mehr als 12 Legionen Engel stellen werde? Eine Legion war 10 Kohorten, also er spricht hier von 6.000 Engel. Nee, mehr. 72.000 Engel. Ne? 6.000 mal 12. Und wir wissen aus 1. Könige 19, da hat es ein Engel, ein einziger Engel aufgenommen mit 185 babylonischen Soldaten und die aufgemischt. Also Jesus brauchte die Hilfe von Petrus nicht. Und auch Petrus brauchte seine eigene Hilfe nicht. Das hat seine Situation nicht verbessert, sondern eigentlich nur verschlimmert. Jesus hatte die ganze Sache eigentlich schon für ihn geregelt. Petrus gräbt sich ja selbst eine Grube. Und Jesus sagt zu ihm: Hey, Petrus, wenn du die Sache so regeln willst, dann wirst du sterben. Ich meine, alleine gegen mindestens 200 Elitesoldaten muss auch Petrus klar gewesen sein oder hätte ihm klar sein müssen, wenn er nachgedacht hätte, dass er keine Chance hat. Aber ich glaube nicht, dass das eine überlegte Handlung war in der Situation von Petrus. Petrus war ein sehr impulsiver Mensch und er reagiert hier impulsiv. Und ich stelle mir das so vor, als er gesehen hat, dass Jesus zu diesen Leuten sagt: Hier bin ich. Und seine Hände hier hingehalten hat, sich freiwillig überliefert hat, dass Petrus das Schwert genommen hat und gesagt hat: Nein! Wie in Matthäus 16, als Jesus über sein Kreuz und sein Leiden und seine Auferstehung spricht und Petrus ihn beiseite nimmt und Jesus Gott zurechtweist und sagt: Nein, niemals, dies wird dir auf keinen Fall widerfahren. Das passte nicht in die Pläne von Petrus. Und wir lesen da: Jesus wandte sich um und sprach zu Petrus: Geh hinter mich, Satan. War Werkzeug des Teufels in dem Moment. Du bist mir ein Anstoß. Denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Petrus, du bist nicht Gott hingegeben. Du willst deine eigenen Vorstellungen verwirklichen. Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Und hier musste Jesus den Petrus vor sich selbst retten. Und hätte Jesus das Ohr von Malchus nicht geheilt, wie wir in den anderen Evangelien lesen, dann wären hundertprozentig 4 Kreuze auf Golgatha gestanden am nächsten Tag. Aber die Rettungsaktion für Petrus vor sich selbst ist noch nicht zu Ende. Es war ein schwerer Abend für den guten Petrus. Aber seine Selbstgenügsamkeit und dieser Stolz und dieser Eigenwillen, das musste gebrochen werden, damit Gott ihn gebrauchen kann. Und es gilt auch für unser Leben. Vers 12, die Schar nun und der Oberst und die Diener der Juden nahmen Jesus und banden ihn. Ist auch ein bisschen lächerlich, oder? Nach all dem, was vorher passiert ist. War auch nicht nötig. Jesus war von was viel Stärkerem gebunden, nämlich von den Banden der Liebe. Und sie führten ihn zuerst hin zu Hannas, denn er war der Schwiegervater des Kaiaphas, der jenes Jahr Hohepriester war. Kaiaphas aber war es, der den Juden geraten hatte, es sei nützlich, dass ein Mensch für das Volk sterbe. Hannas war der Patriarch, einer Familie von mehreren hohen Priestern, der Vorgänger von Kaiphas, einflussreicher Mann, und er wollte Jesus sehen, und so brachten sie Jesus zuerst vor ihn. Vers 15. Simon Petrus aber folgte Jesus und ein anderer Jünger. Petrus war einer, der nicht so leicht aufgab. War unglaublich mutig. Bewundert den Petrus. An der falschen Stelle war er mutig. Aber das war die Stärke des Petrus. Und das ist eine Lektion für uns. Fallen wir nicht oft genau in dem Bereich, wo wir denken, dass wir stark sind? Dass wir es im Griff haben? Genau dann sind wir nämlich oft selbstgenügsam und nicht wachsam. Genau an den Punkten, wo wir denken, wir sind stark. Hey, ich würde nie Ehebruch begehen. Oder in Pornosucht fallen oder mich von Geld oder Materialismus einlullen lassen oder von diesem feschen Nichtchristen. Mir wird das nie passieren. Ich habe kein Problem damit. Wirklich. Pass auf. In 1. Korinther 10 steht, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Ich muss das ganz bitter in meinem eigenen Leben erfahren. Ich war so einer, der gesagt hat, ich würde nie Ehebruch begehen, ich habe kein Problem mit Frauen in dem Sinn. Und ich habe die Leute verachtet, wenn ich gehört habe von anderen Männern Gottes, die gefallen sind. Und ich habe gedacht, hey, Gott kann mich gebrauchen, weil ich so ein braver Kerl bin. Totaler Hochmut und Selbstüberschätzung, bis Gott eine Situation in meinem Leben zugelassen hat, wo ich mir fast die Finger verbrannt habe. Und es war lange, bevor ich verheiratet war, aber die Frau, für die ich Gefühle entwickelt hatte, die war verheiratet. Und Gott war gnädig, er hat uns Gott sei Dank beschützt, aber Gott hat mir Fenster geöffnet in mein böses Herz. Und diese schlimmen Gedanken, die mir da durch den Kopf gegangen sind. Und er hat mir gezeigt, wie schwach ich wirklich bin und wie kompromissbereit. Und er hat mir gezeigt, dass ich potenziell zu jeder Sünde fähig bin. Und du bist es auch. Und war eine sehr schmerzhafte Zeit für mich. Eine Zeit, wo Gott mich sehr gebrochen hat. Und ich schäme mich eigentlich, drüber zu reden. Ich rede nicht oft drüber. Ich schäme mich, wenn ich nur dran zurückdenke. Aber ich habe auch viel gelernt über Gottes Gnade. Und dass alles unverdienste Gunst ist. Wenn Gott mich zu irgendwas gebraucht, dass es nicht an mir liegt, sondern dass es an ihm liegt. Dass es unverdient ist, dass es Gnade ist. Und es hat mich auch demütiger gemacht und abhängiger von Jesus. Und manchmal lässt Gott solche Dinge auch zu, damit wir gebrochen werden, damit wir brauchbar werden. Und das sehen wir hier im Leben von Petrus. Hier seine Selbstüberschätzung, seinen Eigenwillen, seine Selbstgenügsamkeit. Das war der erste Schritt zu seinem Fall. Die Bibel sagt uns, Hochmut kommt vor dem Fall. Jesus hatte beim letzten Abendmahl gesagt, ihr werdet alle in dieser Nacht Anstoß an mir nehmen. Und was hat Petrus gesagt? Hey, auch wenn alle anderen Anstoß nehmen werden, ich werde es niemals tun. Hey Jesus, ich bin dein Mann. Und wenn all diese Pappnasen da den Schwanz einziehen und dich verleugnen, ich werde es nie tun. Jesus muss ihn hier auf den Boden der Realität zurückholen. Sein zweiter Schritt in den Fall war, Jesus hat gesagt, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Denn der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zweiter Schritt zum Fall. Im Fall von Petrus war, er war nicht wachsam. Er hat nicht gebetet. Er hat gepennt. Und das ist eine direkte Folge von Selbstgenügsamkeit. Dass wir das Gefühl haben, hey, wir müssen eigentlich nicht so viel beten, wir schaukeln es schon irgendwie selber. Und dann sind wir nicht geistlich wachsam. Vergessen, dass wir in einem geistlichen Kampf sind. Dass der Teufel stehen will und zerstören will und entzweien will und uns zu Fall bringen will. Und wir leben irgendwie so dahin, so auf dieser oberflächlichen Ebene und ignorieren schlechten Gedanken, die uns durch den Kopf gehen und schlechte, falsche Einstellungen, lassen vielleicht so kleine Kompromisse zu in unserem Leben. Und das Dritte in weiterer Folge war der Petrus und sind wir dann out of touch mit Gott. Und dann ersetzen wir oft Geistlichkeit, Gebet, Hören mit hektischer Aktivität und ziehen unsere Schwerter und hacken irgendwie auf Leute ein. Und wegen der Kombination von all diesen drei Dingen lässt der Petrus sich hier in eine Situation ein, die er nicht gewachsen war. Jesus hat zu den Soldaten gesagt, lass diese gehen. Das hätte ein Hinweis für Petrus sein sollen, zu gehen. Aber er schlägt alle Warnungen von Jesus in den Wind und in Vers 15 sehen wir ihn, wie er den Soldaten nachschleicht. Vers 15, Simon Petrus aber folgte Jesus und ein anderer Jünger. Oh, und Petrus hätte sagen können, aber dieser andere Jünger, der tut es ja auch. Hier mein Kollege, mein Bruder, der tut es doch auch. Ja, aber der war in einer anderen Verfassung als der Petrus und der konnte offensichtlich damit umgehen. Für ihn war es keine Versuchung. Ich glaube, wir sehen ihn sehr wahrscheinlich sogar unter dem Kreuz bei Jesus. Aber habt ihr das je gesagt, hier ein anderer tut es doch auch? Anderer tut es doch auch. Hey, ich kann mit meinen nichtchristlichen Freunden abhängen und in die Disco gehen. Ich kann im Internet rumsurfen ohne Filter. Ich kann evangelisieren gehen unter Prostituierten. Ich kann rauchen, ich kann trinken. Hey, das, guck mal, der andere, die tun das doch auch. Ja, vielleicht kann der andere damit umgehen. Vielleicht kann der eine Zigarette pro Tag rauchen oder ein Bierchen trinken und er kann jederzeit aufhören. Und es macht ihn nicht süchtig, es nimmt ihn nicht ein. Vielleicht hat Gott zu ihm gesagt, es ist okay für dich. Vielleicht tut er es auch mit einer ganz anderen Motivation als du. Vielleicht genießt er einfach das, was Gott geschenkt hat und dankt Gott für sein Bier. Aber bei dir ist es anders. Du trinkst, weil du dich wegballern willst. Oder weil du cool sein willst. Oder weil du mithalten willst. Oder weil du dabei sein willst. Du hast Menschenfurcht. Oh ja, vielleicht betet dieser Bruder 3 Stunden, bevor er mit seinen Freunden in die Disco geht, um sie für Jesus zu erreichen. Aber was ist mit dir? Was sagt Gott dir? Was ist deine Motivation? Bist du geistig wachsam? Kennst du deine Schwächen, deine Grenzen? Bist du demütig? Bist du abhängig, voll Furcht und Zittern? Bist du gottgeleitet und zugerüstet oder machst du dir was vor? Bist du so einer, der sagt, ach, ich habe alles unter Kontrolle? Wirklich. Das ist das dümmste Argument, was es gibt, Leute, zu sagen, hey, die anderen machen es ja auch. Na und, was hat es mit dir zu tun? War nicht die Situation für Petrus. Der andere konnte es handeln, Petrus konnte es offensichtlich nicht hindern. Er war an dem falschen Ort zur falschen Zeit. Simon Petrus aber folgte Jesus und ein anderer Jünger. Dieser Jünger aber war dem Hohenpriester bekannt und ging mit Jesus hinein in den Hof des Hohenpriesters. Petrus aber stand an der Tür draußen. Da ging der andere Jünger, der dem Hohenpriester bekannt war, hinaus und sprach mit der Türhüterin und führte Petrus hinein. Viele Ausleger glauben, dass dieser andere anonyme Jünger Johannes, der Schreiber des Evangeliums, war. Ist nicht sicher, aber könnte sein. Wir wissen, Johannes war der Cousin von Jesus und Elisabeth, eine Verwandte von der Mutter Jesu, war aus einer Priesterfamilie. Vielleicht haben sich da Connections ergeben zu dem hohen Priester. Und er weiß, Zebedäus und seine Söhne Johannes und Jakobus, die hatten einen Fischereiunternehmer. Und wir wissen, dass Fische vom See Genezareth oben nach Jerusalem geliefert wurden und dort verkauft wurden. Und Tradition sagt, dass der Zebedäus einen Fischstand hatte in Jerusalem. Vielleicht gab es da auch eine geschäftliche Verbindung von der Familie des Johannes zu der Familie des hohen Priesters. Wie auch immer. Offensichtlich für den Jünger, wer immer es war, war es keine Gefahr, dorthin zu gehen. Die kannten ihn, die wussten, dass er ein Nachfolger Jesu ist. Er ist auch dazu gestanden. Für ihn war es keine Gefahr. Vielleicht gab es auch für den Petrus gar keine Gefahr. Nach dem Erlebnis und dem Deal, den die Soldaten mit Jesus hatten, da im Garten. Vielleicht gab es gar keine Gefahr für ihn. Vielleicht war seine Verleugnung von Jesus einfach so eine Panikreaktion. Vielleicht war er erstmal in seinem Leben in einer Situation, wo er wirklich Angst hatte, die Kontrolle zu verlieren. Und seine Situation war anders als die von dem anderen Jünger. Der war ein Bekannter des Hohenpriesters. Wer war Petrus? Er war der, der das Ohr des Dieners des Hohenpriesters abgehauen hat. Der sich feindselig verhalten hat. Und er ist hier in dem Hof des Hohenpriesters umschlossen, im Hof des Feindes, umringt von den Feinden. Und in der Situation, Vers 17, da spricht die Magd, die Türhüterin des Petrus, zu Petrus: Bist nicht auch du einer von den Jüngern dieses Menschen? Und er sagte: Ich bin's nicht. Vers 18. Es standen aber die Knechte und die Diener da, die ein Kohlenfeuer gemacht hatten, weil es kalt war, und wärmten sich. Petrus aber stand auch bei ihnen und wärmte sich. Oh, keine gute Idee. Wo wärmst du dich, wenn dir kalt ist? Wenn du dich einsam fühlst und nicht so gut drauf, wenn die Dinge nicht so laufen, wie du es erhofft hast, wenn du enttäuscht bist. Wo wärmst du dich? Mit dem Glühwein oder dem Bier oder der Zigarette oder in der Bar oder dieser gewissen Internetseite oder mit diesem attraktiven Kollegen, bei dem du dich ausweinst. Hey, wärm dich nicht am Feuer des Feindes, am Feuer dieser Welt. Wärm dich bei Jesus, an dem Feuer seiner Liebe. 1. Samuel 30 lesen wir von David. David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott, in seiner schwierigen Situation. Verse 19 bis 24 haben wir einen Einschub von dem Verhör Jesu vor Hannas. Und es ist schon spät, den heben wir uns für nächstes Mal auf. Vers 24 steht: Hannas nun sandte ihn gebunden zu Kaiphas, dem Hohenpriester. Möglicherweise war der in einem anderen Trakt desselben Hauses, denn im Vers 25 lesen wir, Simon Petrus stand noch immer da und wärmte sich an dem Feuer des Feindes. Da sprachen sie zu ihm: Bist nicht auch du einer von seinen Jüngern? Er leugnete und sprach: Ich bin's nicht. Nein, ich bin's nicht. Aus den anderen Evangelien wissen wir, dass sie wahrscheinlich an seinem Dialekt erkannt haben, dass er ein Galiläer war. Es spricht einer von den Knechten des hohen Priesters, der ein Verwandter dessen war, dem Petrus das Ohr abgehauen hat, sah ich dich in den Garten bei ihm? Da leugnete Petrus wieder und gleich darauf krähte der Hahn, wie Jesus es ihm vorhergesagt hat. Und in Lukas 22 lesen wir, der Herr Jesus wandte sich in dem Moment um und blickte Petrus an. Und ich glaube nicht mit so einem Blick, na, ich habe es ja gesagt, ich habe es ja gewusst, Blick, nee, sondern mit einem Blick voll Liebe, voll Barmherzigkeit. So einen, es tut mir leid, dass es so weit kommen musste, Petrus Blick. Ich bete für dich. Und Petrus gedachte an das Wort des Herrn, wie er zu ihm sagte, bevor der Hahn heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Letztendlich war Petrus ein gebrochener Mann. Das war wichtig für ihn. Jetzt war er fähig, seine Brüder zu stärken und zu leiten. Und im Kapitel 21 werden wir von der wunderbaren Gnade Jesu lesen, wie Jesus ihm dreimal die Gelegenheit gegeben hat, zu bekennen, dass er ihn lieb hat, so wie er ihn dreimal verleugnet hat. Ich habe die Kontrolle. Vertrau mir. Ruhe in mir. Ich liebe dich, sagt Jesus dir heute Morgen. Und glaub nicht, dass du alles unter deiner Kontrolle hast, sagt der Petrus dir heute Morgen. Bleib am Boden. Lass dich warnen von seinem schlechten Vorbild. Amen. Herr, wir danken dir für diese Tatsache, dass du alles unter deiner Kontrolle hast. Alles in unserem Leben. Nichts ist dir unbekannt. Nichts ist dir zu schwer. Du bist Gott. Und ich danke dir, dass wir dich kennen dürfen. Dich zu kennen ist das größte Vorrecht, das gibt im Leben. Und Vater, führ uns in diese Ruhe hinein. Lehr uns zu vertrauen und zu ruhen und abzugeben. Und Herr, brich unsere Selbstgenügsamkeit und unseren Stolz und all diese Dinge, die uns wirklich davon abhalten, so brauchbar zu sein für dich, wie wir sein können. Herr, du sagst uns in deinem Wort, was verlangt der Herr von dir mehr als in Demut zu wandeln mit deinem Gott. Hilf uns, das zu tun. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.